Ich muss zugeben, ich stehe auf Superhelden. Ich mag die sehr gerne. Und Spider-Man ist natürlich auch ein sehr bekannter und beliebter Held. Und was ich an Spider-Man so cool finde, ist, dass er erst einmal sehr, sehr intelligent und er ist auch sehr, sehr stark. Und er hat einen guten Charakter. Er ist einer, der nicht einfach die Bösewichte oder die Feinde zerstören will, sondern er hält sich in seinen Schlägen immer zurück. Er schlägt nie mit voller Kraft zu. Weil er sie nicht kaputt machen will, er will sie nur aufhalten. Er ist die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft. Wir haben jetzt bei den Pantomimen verschiedene Begriffe zu Stärke, zu Starksein, zu Heldenhaftigkeit gesehen. Sei es so dieser Torschütze, der das entscheidende Tor schießt, wie vielleicht die Älteren erinnern sich, Götze 2014, das entscheidende Tor im WM-Finale. Ist Jesus so? Jesus so stark, so heldenhaft, wie wir das hier gesehen haben? Würdest du Jesus so beschreiben? Als Held? Als Starken? Wie würdest du Jesus beschreiben? Treffen vielleicht diese vier Begriffe, die ihr auf der Folie sehen könnt, die Begriffe aus diesem Vers von Jesaja, wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens? Würdest du Gott so beschreiben? Würdest du Jesus so beschreiben? Wir haben diesen Vers, wo das drinsteht, über diesem Jahr stehen für uns als Gemeinde. Und ich möchte den einmal nochmal ganz lesen und auch noch den Vers 6 mit anhängen. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit, von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Heerscharen, wird dies tun. Kurz zur Einordnung, wo sind wir hier? Wir sind in der Geschichte Israels, wir sind im Alten Testament. Das Reich ist bereits geteilt. Es gab das Nordreich Israel und das Südreich Juda. Und es geht bei beiden aufs Ende zu. Es geht aufs Ende zu, weil sie keine guten Herrscher haben, weil sie nicht gut leben und weil sie andere Götter anbeten, weil sie Götzen anbeten. Und in dieser Zeit treten immer wieder Propheten auf. Die Propheten haben drei Dinge zu verkünden. Und das eine ist, sie rufen auf, tut Buße. Kehrt um, lasst die Götzen los und wendet euch Gott zu. Handelt gerecht, lebt gerecht untereinander. Das zweite ist, dass sie Gericht verkündigen. Sie sagen, wenn ihr das nicht tut, ihr entzieht euch Gottes Segen und das wird die Konsequenz sein, dass ihr nicht in diesem Land bleiben könnt. Dass ihr nicht mehr frei sein werdet. Und zugleich verkünden sie auch Hoffnung. Hoffnung auf eine Zukunft, auf eine gute Zukunft. Hoffnung auf einen versprochenen, auf einen guten König, auf den Nachfahren Davids. Hoffnung, dass Gott sie befreien wird. Und genau um diesen Sohn Davids geht es hier. Und der Vers 5 ist so im Stil eines Thronbesteigungsrituals gehalten. Und der Titel Sohn, der zeigt, diese Person ist legitimiert. Er darf König werden, er darf den Thron besteigen. Die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Das ist dieses Zepter, was bei dieser Zeremonie auf seine Schulter gelegt wird. Und dieses Zepter steht für die umfassende Herrschaft, die er hat, für die Weltherrschaft. Und was wir von diesem Herrscher erwarten können, das ist eben in diesen vier Thronnamen enthalten. Und im Hebräischen sind Namen nicht nur irgendwelche Namen, sondern sie haben Eigenschaften, werden Eigenschaften damit aufgedrückt. Sie haben eine Bedeutung. Das erste ist wunderbarer Ratgeber. Es ist also ein Mann, dieser König ist ein Mann, der wie Gott Ungewöhnliches beschließen und ausführen kann. Und er ist von Gott so erleuchtet, dass er keine Ratgeber braucht. Er braucht keine fremden Berater. Und es ist ein starker Gott. Und diese Machtfülle, die ermöglicht ihm, dass er seine Beschlüsse in die Tat umsetzt und niemand ihm widerstehen kann. Und dieser König ist Gott selbst, wird hier gesagt. Dieser König ist dieser Repräsentant auf Erden, Gottes auf Erden. Er ist der Träger seines Geistes und hat Anteil an seinem Wesen und seinem Willen. Ewiger Vater, dem König wird ein langes Leben zugesprochen und es wird darin ausgedrückt, dass die Herrschaft andauern wird. Sie wird nicht zu Ende gehen. Es ist ein Friedensfürst und das ist seine Aufgabe, dass das Reich in Zukunft in Frieden lebt. Dass es Frieden herrschen wird. Und das Ganze geschieht durch Recht und Gerechtigkeit, dass er dafür sorgt. Und ohne Recht und Gerechtigkeit kann es im Alten Testament kein Frieden geben, kein Frieden auf Erden. Und Vers 6 fasst diese Eigenschaften nochmal zusammen, indem er die Auswirkungen nennt. Diese Herrschaft breitet sich unaufhaltbar aus. Und es wird Friede herrschen, eben durch Recht und Gerechtigkeit. Und das für alle Ewigkeit. Und Gott hat diesen Plan und darum wird er in Erfüllung gehen. Er wird ausführen, was er sich vorgenommen hat. Er ist nicht aufzuhalten. Und im Matthäus-Evangelium wird genau auf diesen Abschnitt, wo diese beiden Verse drinstehen, Bezug genommen. Da, wo Jesus seinen Dienst beginnt, da wird mit den Versen, wo dieser Abschnitt aus Jesaja eingeleitet wird, wird er genannt, wird es eingeleitet, wird Jesus Wirken eingeleitet. Da steht er in Matthäus 4, und er verließ Nazareth, also das ist Jesus, Jesus verließ Nazareth und kam und wohnt in Kapernaum, das am See liegt, im Gebiet von Sebulon und Naphtali. Damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet worden ist, der sagt: Das Land Sebulon und Land Naphtali gehen gegen den See hin, jenseits des Jordans, Galiläa der Nationen. Das Volk, das in Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen. Und denen, die im Land und Schatten des Todes saßen, ist ein Licht aufgegangen. Von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen: Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Mit diesem Bezug wird ganz deutlich gemacht: Jesus ist dieser König, den Jesaja ankündigt. Und er kommt, um sein Reich zu befreien, um sein Reich aufzurichten. Überlegt einmal, lebte Jesus wie ein König? Spiegelt sein Leben das Leben eines Königs wieder? Und das, was wir da lesen? Sicherlich nicht so, wie wir normalerweise das von Königen kennen. Und das Ganze wird ja schon von Anfang an in der Weihnachtsgeschichte deutlich. Jesus ist so ganz anders als die anderen Könige. Und er geht ganz andere Wege als andere Könige. Es geht ihm nicht darum, Macht darzustellen und zu zeigen, weil er sie hat, weil er sich ihrer gewiss ist. Und die Story der Evangelien ist, wie Gott König wurde. Diese Story wird in allen vier Evangelien erzählt. Sie wird aus unterschiedlichen Perspektiven erzählt und mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Aber um das einmal zu verstehen, müssen wir einmal ins Alte Testament nochmal gucken. Gottes Absicht war es immer, in enger Verbindung mit den Menschen zu herrschen. Das finden wir bereits ganz am Anfang in der Bibel, von der Schöpfung an. Und dann kommt es aber auch zum Bruch. Durch Adam kommt die Sünde und als Konsequenz auch der Tod in die Welt. Und zugleich kündigt Gott an, dass die Sünde und den Tod, dass er das einmal aus der Welt schaffen wird. Und in Jesus tut er das. Und später erwählt Gott Abraham. Er ist mit ihm unterwegs. Und er kündigt an, alle Völker, alle Nationen werden durch deine Nachkommen gesegnet. Und genauer gesagt, durch den König, der von dir abstammen wird. Später steht Gott dann mit Mose in ganz enger Verbindung und er herrscht durch ihn. Dann später noch, als sie dann im Land Israel schon sind, ihr Land eingenommen haben, zur Zeit der Richter, da ist Gott der König. Es gibt keinen Herrscher in Israel über ganz Israel, sondern es gibt die verschiedenen Stämme und Gott ist der König. Und dort, wo es notwendig wird, da erweckt Gott einen Richter, durch den er wirkt, zur jeweiligen Zeit in einem jeweiligen Stamm. Doch dann ist es irgendwann so, dass Israel einen König will. Die wollen einen König genauso wie die Nachbarvölker. Und Samuel, der zu der Zeit Richter ist und auch Prophet, dem missfällt das und er wird sauer. Und Gott sagt zu ihm, sei nicht wütend. Wir haben nicht dich verworfen, sondern mich. Ich soll nicht länger ihr König sein. Und obwohl das so ist, wird Gott dieses Königtum segnen. Und er hat es bereits in seinem Plan, ja, es hat bereits einen Platz in seinem Plan. Die Menschen lehnen sich gegen Gott auf, aber Gott bleibt treu und benutzt das Schlechte zum Guten. Und der große König, der einmal kommen wird, wird ein Nachkomme Davids sein. Danach geht es aber relativ rapide erstmal bergab. Die meisten der Könige und der führenden Männer wenden sich von Gott ab. Sie beten Götzen an oder sie beten Gott und Götzen an, was es aber nicht besser macht. Sie verführen auch das Volk dazu. Und so kommt es relativ schnell zur Reichsteilung in das Nordreich Israel, in das Südreich Juda. Und einige Zeit später enden die Reiche auch. Erst das Nordreich, was erobert wird, und später auch das Südreich. Und dann einige Jahrhunderte später erfüllt sich das in Jesus, was wir im ganzen Alten Testament sehen und gerade auch in den Propheten angekündigt wurde. Der König aus Davids Linie kommt in Jesus auf die Welt. Gott selbst wird in Jesus Mensch, und um wieder als König zu regieren. Gott selbst wird in Jesus Mensch, um wieder als König zu regieren. Das Reich Gottes bricht an, weil der König jetzt da ist. Und davon spricht Jesus in Matthäus 4, Vers 17. Jesus wird gekrönt am Kreuz. Er bekommt eine Dornenkrone und wird erhöht. Wir haben jetzt in diesem ersten Quartal den Titel Starker Gott. Darum dreht es sich ja eben auch schon. Und die Frage ist ja, wie und wo sehen wir die Macht von Jesus? Gucken wir dazu einmal nochmal ins Matthäus-Evangelium, in Kapitel 11, Vers 5. Kurz zur Situation, da ist Johannes der Täufer, der ist inzwischen gefangen genommen. Und er schickt jetzt zwei seiner Jünger zu Jesus, weil er bestätigt haben möchte, dass Jesus wirklich der angekündigte König ist. Und Jesus' Antwort ist dann, Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt. Jesus macht hier deutlich, ich habe die Macht über Krankheit, Natur, Dämonen und Tod. Jesus ist die Erfüllung von all dem, was im Alten Testament angekündigt wird, worauf das Alte Testament hindeutet. Und genau das wird uns in den Evangelien erzählt. Es zieht sich komplett dadurch. Und ein Beispiel für diese Macht finde ich besonders bezeichnend in Lukas 4. Und da wird berichtet, dass Jesus in seiner Heimatstadt in Nazareth ist. Und dann ist er in der Synagoge, er liest aus dem Propheten Jesaja vor und dann sagt er hinterher, heute ist erfüllt, vor euren Augen ist erfüllt, was dort steht. Es geht noch weiter und sie reden und streiten und dann es endet darin, dass sie Jesus an die Rand einer Klippe stellen, dass sie ihn hinabstoßen wollen. Also gerade so richtig brenzlig an dieser Stelle. Und was macht Jesus? Er geht einfach durch die Menge hindurch und geht weg. Das drückt für mich Macht aus. Die Leute sind wütend auf Jesus, dass sie ihn töten wollen. Und Jesus geht einfach durch sie hindurch. Sowas macht keiner einfach. In Matthäus 22 wird davon berichtet, dass Jesus spitzfindig nach der Frage der Auferstehung gefragt wird. Wie wird denn das sein, wenn Menschen auferstehen und so? Die Frage finde ich an dieser Stelle gar nicht so wichtig. Mir geht es darum, wie Jesus reagiert. In Matthäus 22 sagt er eben, ihr irrt euch, weil ihr weder die Schrift noch die Kraft Gottes kennt. Ihr sagt, eure Fragen kommen daher, weil ihr ein Problem habt. Versteht die Bibel, also in dem Fall das Alte Testament, nicht richtig. Und deshalb kennt ihr die Kraft Gottes nicht. Ihr kennt nicht seine Macht und seine Möglichkeiten. Und diese Antwort von Jesus trifft auch uns. Es ist eine Anfrage an uns. Verstehen wir die Bibel? Und vor allem, verstehen und kennen wir die Kraft Gottes und seine Macht? oder wem wir vielleicht manchmal auch mehr auf das, was er nicht tut. Ich muss zugeben, zu oft denke ich zu klein von Gottes Macht und seinen Möglichkeiten. Zu oft rechne ich nicht ernsthaft mit seinem Eingreifen, obwohl ich bete. Ich fand es sehr eindrücklich, was Jens hier vor 2 Wochen erzählt hat. Er war bei einem riesigen Bikertreffen, das nicht christlich war. Und dann hat er gesehen, da ist ein Sänger einer christlichen Band. Und die Band, die spielen da. Und bei all den Leuten, die nichts mit Gott am Hut haben, vielleicht sogar eher das Gegenteil, hat Jens festgestellt, Gott ist größer und mächtiger, als ich von ihm denke manchmal. Und so geht es mir auch immer wieder. In den Evangelien wird von vorne bis hinten deutlich gemacht, wie mächtig Gott ist. Und es steigert sich immer mehr. Und am deutlichsten wird Gottes Macht am Kreuz und bei der Auferstehung. Es wird kein Zweifel daran gelassen, dass Gottes Macht über allem steht. Und er kann Ungerechtigkeit und Unrecht aushalten. Er kann die Macht der Sünde besiegen, weil er als unschuldiger und sinnloser Mensch stirbt. Er bewegt die Auswirkungen der Sünde, indem er den Tod besiegt. Er bleibt nicht im Grab, er steht von den Toten auf. Und darin wird die ganze Macht Gottes deutlich. Jesus beginnt seinen öffentlichen Dienst mit den Worten zum Reich Gottes. Das hatten wir eben schon in Matthäus 4, Vers 17. Von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe. Matthäus schreibt immer vom Reich der Himmel, die anderen schreiben von Reich Gottes. Ich spreche deswegen eher von Reich Gottes, gemeint ist das Gleiche. Das Reich Gottes ist hier, es beginnt mit Jesus kommen. Mit dem König beginnt auch sein Reich. Und darum ist ein anderes Leben jetzt möglich. Es beginnt eine neue Realität. Es ist eine Revolution. Und deshalb ist es nötig, dass wir Buße tun. Das griechische Wort, was dort steht für Buße, ist Metanoia. Und Metanoia bedeutet wörtlich umdenken. Es geht also darum, dass wir umdenken müssen, um das Reich Gottes zu verstehen. Denn bei all der Macht, die Jesus hat, äußert sich doch das Reich Gottes ganz anders als bei weltlichen Herrschern. Und Jesus sagt ja auch später zu Pilatus, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Im Reich Gottes gehen die Uhren anders. Und wie es dort zugeht und worum es dort geht, das können wir in Jesu Leben sehen. Bei all dem, was er tut, so wie er handelt und auch in seinen Predigten. Fast alle Gleichnisse, die Jesus erzählt, drehen sich um das Reich Gottes. Und so sind zum Beispiel die menschlichen Vorzeichen von Erfolg umgedreht. Es geht nicht darum, toll und stark dazustehen, sondern es geht darum, anderen zu dienen. Mit Jesu kommen ist das Reich Gottes angebrochen. Es beginnt. Es ist aber noch nicht vollendet. Darauf warten wir noch. Es wird vollendet, wenn Jesus wiederkommt. Es ist im Werden. Das Reich Gottes breitet sich aus. Wie wir im Vater unser beten, dein Reich komme. Immer mehr kommt es und es wird auch immer größer. Und weil das Reich Gottes im Kommen ist, weil es noch im Kommen ist, gibt es eben auch noch dieses Leid, die Krankheit, die Gewalt bei uns. Wir leben noch im Einfluss der Gefallenen, der Gebrochenen, der Krankenwelt, krank durch die Sünde. Und es gibt manchmal den Gedanken, dass ja alles irgendwie mit der Zeit schwieriger und schlimmer wird. Und das stimmt nicht. Wir leben jetzt fast 2000 Jahre in der Endzeit. Und es gab wirklich viele schlimme Dinge, die passiert sind in der Geschichte. Und genauso gab es gute Dinge und gute Entwicklungen. Das Leben heute ist so viel besser, einfacher und ungefährlicher als vor 500 Jahren oder vor 1000 Jahren. Ist alles gut? Sicher nicht. Müssen wir uns darauf einstellen, dass alles nur schlechter und schlimmer wird? Sicher nicht. Wird es schwierige Zeiten geben, schlimme Herrscher und dunkle Zeiten? Auf jeden Fall. Das gab es immer wieder und das wird es auch immer wieder geben. Aber es ging auch danach immer wieder bergauf. Gottes Reich breitet sich aus und das bedeutet etwas Gutes für diese Welt. Denn das Reich Gottes nimmt Einfluss in diese Welt. Wie nimmt das Reich Gottes Einfluss? Einmal durch Jesus selbst. Jesus sagt, bevor er im Himmel auffährt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Jesus breitet sein Reich aus. Er ist am Werk. Er ist in dieser Welt am Werk, auch wenn wir das nicht immer sehen. Und auf der anderen Seite übt Jesus Einfluss durch uns aus, durch uns Christen. Und obwohl wir das als Christen halt nicht immer gut machen, passiert etwas, es geschieht etwas. Die Frage ist ja manchmal vielleicht, warum macht Gott das, wenn er so mächtig ist, durch uns und mit uns unperfekten Menschen? Weil es von Anfang an sein Ziel war. Es war von Anfang an sein Gedanke. Er hat es von Anfang an so gemacht, wenn wir in die Bibel gucken. Gemeinsam mit den Menschen. Und deswegen ist Gemeinde auch so wichtig. Dort sind die Menschen, mit denen er sein Reich baut. Auch ganz real in dieser Welt. Da, wo wir so leben wie Jesus. Und wo es vielleicht auch andere übernehmen von uns. Jesus baut sein Reich ganz real in dieser Welt. Da, wo wir eben so leben wie er. Und viele der positiven Entwicklungen in der Geschichte dieser Welt wurden auch von Christen angestoßen. Das haben andere übernommen. Sei es, dass die ersten Krankenhäuser von Christen gegründet wurden. Und wie viele, die jetzt keine Christen sind, trotzdem auch Ärzte sind und sich für andere einsetzen. Und das Gute ist an der Stelle, dass wir nicht selbst stark sein müssen. Paulus schreibt in 2. Korinther 12, doch er sagte zu mir, meine Gnade muss dir genügen, denn meine Kraft ist gerade in den Schwachen mächtig. Jetzt bin ich sogar stolz auf meine Schwachheit, weil so die Kraft von Christus auf mir ruht. Jesus wirkt mit seiner Kraft in uns. Er wirkt durch uns und durch ihn sind wir stark. Und er tut es durch den Heiligen Geist. Dazu werden wir in der Predigtreihe ab Februar auch noch viel mehr hören. Mir gibt das Gelassenheit, dass ich nicht aus mir heraus stark sein muss. Und darum heißt es auch Gottes Geist macht mich stark und dieser Geist ist wirklich ein aktiver Geist. Und darum heißt es in 1. Thessalonicher 5, der drückt nicht das Wirken des Heiligen Geistes. Es geht darum, dass wir zulassen, uns vom Heiligen Geist führen zu lassen. Jesus lebt durch seinen Geist in uns. Er ist die Kraft in uns, die Kraft, die den Sturm stillt, die Kraft, die Blinde und Taube heilt, die Kraft, die Tote auferweckt. Und wenn Gottes Reich und seine Macht wirklich real sind, wie würdest du vielleicht in die nächsten Tage gehen? Wie würdest du handeln? Vielleicht in ganz alltäglichen Situationen, die vielleicht immer wieder kommen. Wenn du da mit der Perspektive Gottes reingehst, dass Gott da ist, dass Gott mächtig ist, wie würdest du vielleicht anders reagieren? Stell dir mal in der Woche immer wieder diese Frage, wenn Gottes Kraft jetzt hier real ist, wie reagiere ich dann in dieser Situation? Wie gehe ich dann an die Situation ran, die auf mich zukommt? Wir dürfen mutig vertrauen, dass Gott wirklich das kann, was wir in der Bibel lesen, das, was wir singen und das, was wir beten. Wir dürfen mutig denken und mutig erwarten. Und ich möchte euch mitgeben, dass wir mit Gottes Macht rechnen dürfen. Jesus ist an der Macht, er regiert und wir leben in seinem Reich. Das ist die Realität. Und das ist die Perspektive, die wir einnehmen sollen. Wir leben aus seinen Möglichkeiten, nicht aus unseren. Und ich finde, das wird ganz eindrücklich auch noch in einem Gebet in Epheser 3 ausgedrückt. Und vielleicht mögt ihr dabei einfach die Augen schließen, wenn ich das einmal lese. Deshalb knie ich mich hin vor dem Vater, dem jede Familie im Himmel und auf der Erde ihr Dasein verdankt. Er möge euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft beschenken, dass ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet, dass Christus durch den Glauben in eurem Herzen wohnt und ihr in seiner Liebe fest eingewurzelt und gegründet seid, damit ihr zusammen mit allen, die Gott gehören, imstande seid, das ganze Ausmaß zu erfassen, seine Breite, Länge, Höhe und Tiefe, ja zu erkennen, was alle Erkenntnis übersteigt, die unermessliche Liebe, die Christus zu uns hat. So werdet ihr bis zur ganzen Fülle Gottes erfüllt werden. Dem, der so unendlich viel mehr tun kann, als wir erbitten oder erdenken, und der mit seiner Kraft in uns wirkt. Ihm gebührt die Ehre in der Gemeinde und in Jesus Christus von Generation zu Generation in alle Ewigkeit. Amen.